Da ist er endlich. Der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder möchtigern Hacker. Für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischem Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golfprofessionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
Habt ihr gewusst?
Was hast du gewusst?
Dass das nicht wird.
Was denn?
Na, der Ball.
Wie? Ach so.
Ja.
Ja, ja. Wenn du es gewusst hast, ne?
Mhm.
Warum hast du dann geschlagen?
Weil ich nicht mehr aufhören konnte.
Aber hast du denn in dieser 0,6 Sekunden Ausholbewegung, da hast du dir gesagt, habe ich gewusst?
Ja. Ja, kurz bevor ich oben angekommen bin,
ja,
habe ich genau gewusst, das kann nichts werden. Bin ich wieder zu schnell unterwegs und viel zu hektisch und habe den Kopf nicht über den Ball gelassen und wusste ich. Wurde ja auch bestätigt, hat ja auch nicht funktioniert.
Ne? Ja, ist auch immer, passiert mir immer an dem Loch, ne?
Hier ist auch großartig.
Ne, ja. Irgendwie so, ja. Also, ja. Aber oft ist auch so ein bisschen so dieser Quatsch, der gedacht wird, ne?
Hm.
Warum oder woran, was auch immer gelegen hat, dass der Ball das jetzt so gemacht hat, ne?
Ja.
Und also, dann wollen sich ja die Spieler zurückbringen irgendwie, ne?
Mhm.
Auf einen guten Pfad wieder, auf so einen guten Weg und müssen sich ja wieder sortieren. Und dann haben sie oft ja so ein paar Punkte, an die sie denken, ne?
Ja, ich finde das ja schon erstaunlich, wie viele auch immer ganz genau wissen, was sie verkehrt gemacht haben, ne?
Ist ja also, der zweitkürzeste Golfwitz, glaube ich. Ist doch, ich weiß, was ich falsch gemacht habe.
Genau. Genau. Also sind also mit einem unheimlichen Technikfachwissen ausgestattet. Aber wenn sie es denn immer wissen, warum sind sie denn nicht in der Lage, es schon von vornherein zu vermeiden?
Ja, ich weiß es nicht, weil ich sag dir, dieses Technikfachwissen ist vielleicht doch nicht so da. Zumal, also es ist ja auch Quatsch. Also der einzige Golfspieler, den man nie sieht, ist man selbst.
Mhm.
Und darum ist so mal so eine Selbstanalyse schon mal grundsätzlich erstmal schwierig. Du kannst vielleicht auf einen Treffmoment, Beiflug gehen und so, ne? Aber so, was du sonst gemacht hast, ist ja auch so, ne?
Ja, es schwirren halt viele Meinungen auch umher und du hast ja nun, hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass du immer so 200 Golflehrer in jedem deutschen Golfclub hast.
Meistens ja, diese Tipps untereinander, die sind
ja,
schon
ja, meistens sportlich, ne? Form von Ehemännern und Kumpels und wie auch immer. Jetzt hast du zu früh geguckt, lass die Birne unten.
Ja, das ist übrigens auch so ein schönes Ding. Jetzt habe ich weggeguckt, ne?
Genau, und über solche Sachen, Steffen, sprechen wir heute, ne?
Ja, genau, so ein bisschen diese Gedanken, die einfach nicht stimmen oder diese Ideen, die man sich gibt, ne?
Ja, auch Gedanken und auch Technik.
Ja, das ist einfach total viel Quatsch im Umlauf und dabei. Also ich finde ja dieses, was du gerade gesagt hast, ne, mit diesem, jetzt habe ich den Ball nicht angeguckt, ne?
Mhm.
Siehst du denn den Ball im Treffmoment eigentlich?
Das ist eine großartige Frage. Wenn du so im Lochspiel bist, musst du einfach deinen Gegner das mal fragen, weil dann trifft er keinen Ball mehr.
Also der Ballkontakt, ne, ist ja eine 4000stel Sekunde, ne? So schnell ist das ja. So.
Genau.
Jetzt musst du mal einen fragen, wann willst du denn da weggucken?
Mhm.
Ne, so, das auch so, ne, und dann, aber das ist ja so weit verbreitet. Und dann starren die den Ball an, weißt du, so wie Tiger Woods, wenn der sich auf seinen Schlag fokussiert vorher, ne, dann sind die, der wird so angestarrt, da fallen die Augen fast aus dem Kopf raus, ne, und dann hauen sie voll daneben und sagen, ja, aber ich habe ihn nur angeguckt.
Mhm.
Und dann kommt der, sagt der Mitspieler, ne, der Ehemann, ne, wir lassen den Kopf unten. Also wenn es schon mit dem Gucken nicht, mit den Augen nicht geklappt hat, dann sagt er, lass den Kopf unten.
Lass den Kopf unten, ja.
Das ist auch der Hammer, ne?
Also. Naja, es wurde ja nun mal früher so gelehrt, ne? Da wurde natürlich noch nicht mit Video gearbeitet und das ist so ganz, ganz, ganz alte Schule und also erstmal, dass es technisch völlig verkehrt ist und zweitens ist es halt gesundheitlich total schädlich.
Ja, also, du kennst
teilweise genau, das, ja, Position. Ja. wo dann der Kopf so lange unten gelassen wird, der Rumpf, der Oberkörper kann gar nicht mehr rotieren zum Ziel. Und es findet eine massive Verringung der Halswirbelsäule im Verhältnis zur Brustwirbelsäule statt. Und das ist einfach extrem gefährlich, technisch verkehrt und definitiv nicht der Grund, warum Bälle getoppt werden.
Gibt ja auch so Golflehrerkollegen, ohne böse zu reden, aber die halten dann den Kopf fest der Leute. Also man kann ja vielleicht mal so ein bisschen so ganz leicht eine Stirn berühren oder so, aber die halten ja wirklich volles Rohr den Kopf fest und dann sollen die sich da drehen. Ne? Das ist übrigens nicht ungefährlich, ne?
Ja, es gab ja mal die Geschichte, habe ich mehrfach schon gehört, dass ein aus Österreich ein Kollege seinem Schüler dabei das Genick gebrochen hat. Ne? Der hat einen Treiber geschlagen und der hat ihm voll die Birne festgehalten.
Unglaublich, ne?
Unfassbar, ja. Also,
wenn aber da soll ich dir mal, weißt du, was mir da einfällt?
Was denn?
Als wir beide mal im Bazzaro waren, im Arosa Scharmützelsee damals noch, ne? Da haben wir einen Kollegen gehabt, der hat das auch immer gemacht, den Kopf raufgehalten, ne? Und da hat er einen gehabt, der hatte dann eine Perücke auf. Ich weiß das noch wie heute. Er hat so gelacht, ja, weil das war ihm natürlich total peinlich. Da hat er den Kopf festgehalten und dann wackelte das da oben so hin und her. Das war ganz lustig.
Das ist natürlich auch spannend.
Ja, bitte.
Also, lass den Kopf nicht unten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist völliger Quatsch und es gibt so schöne Videos auch zu sehen, wenn du so Justin Johnson nimmst, wenn der so ein Pitch-Video macht, da siehst du schon, wie der Kopf rotiert, da hat er den Ball noch gar nicht getroffen.
Ja, Annika Sörenstam, ne? Die Schwede, ne? Die ist, bevor die den Ball trifft, guckt die schon nach vorne zum Ziel. David Duval übrigens damals auch. Ja. Gibt schon, ne?
Ja.
Das ist auch immer so schön, wenn die Leute dann denken, dass sie mit steifen und festeren Handgelenken konstantere Ballkontakte treffen oder haben und das dann mehr Wiederholbarkeit rauskommt, weißt du? Dann versteifen sie sich und verkrampfen sie sich und denken, dann treffen sie häufiger. Da musst du mal das Bild vormachen, wenn einer Nagel in die Wand haut und macht jetzt mal ohne Ellenbogen und ohne Handgelenke und muss jetzt mit seinem ganzen Arm und seinem ganzen Körper irgendwie diesen Nagel in diese Wand reinhauen, wie das aussieht, musst du dir vorstellen. Ne? Und so sieht das dann ungefähr auch im Golfschwung aus.
Ja, oder dieses schöne Beispiel mit der Angel auswerfen, weil dann würden sie sich ja die Schulter auskugeln.
Was ist denn die Angel auswerfen?
Naja, wenn du eine Angel auswirfst, dann machst du das ja.
Ach so, du meinst beim Angeln?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Also es ist ja auch in dem Sinne auch, sind ja mehrere Hebel, wenn du es korrekt machst, natürlich im Einsatz und nicht nur irgendwie, nee, jetzt mache ich mal nur aus der Schulter die Angel auswerfen, weil dann wird es ein bisschen schwierig. Das war ja wieder Bundesjugendspiele früher, ne? Wenn du dann so manche gesehen hast, die den Ball weit geworfen haben. Ne?
Genau.
Also die haben dann wirklich nur aus der Schulter und dann haben die einen Aufwand betrieben und es kam überhaupt nichts bei raus.
Das stimmt.
Aber das sind, das sind auch die, die beim Tipptopp immer zum Schluss übrig geblieben sind, dann, wenn sie in eine Mannschaft gewählt wurden. Okay, ein bisschen gemein.
Ja. Ist ja egal. Aber es gibt ja auch im Golfschwung jetzt mal so ein bisschen technisch. Ne? Es gibt ja so eine Reihenfolge nach dem Ausrollen. Was dreht sich als erstes irgendwie wieder?
Die sogenannte Kopplung.
Die Kopplung, ne? Das nennt man die Kopplung. So, was drehst du als erstes nach vorne Richtung Ziel?
Du meinst jetzt den Abschwung, ne?
Im Schwung runter in den Ball, genau. Also du hast jetzt schön ausgeholt, aufgeladen, Schläger oben, hinten, schön Rücken, Oberkörper gedreht und dann geht's ja wieder runter.
Also in meinen Augen ist es immer schon leicht Hüfte,
Schultern. Hüfte, Oberkörper, ne, genau.
Hüfte, Schultern, Arme, Handgelenke.
Genau. Und die Handgelenke bringen am meisten Power von allen vier Körperteilen, die man da reinbringt, ne?
Genau.
Ungefähr, naja, fast 70%, sagt man. Ne? Du musst du dir mal vorstellen. Da hast du, wenn du jetzt Hüfte, Oberkörper, Arme, Handgelenke und 70% machen die Handgelenke, dann geht 10 auf die Hüfte, 10 auf den Oberkörper, 10 auf die Arme. Und dann stehen sie da nach einem Schlag, der rechts rausfliegt und sagen, jetzt habe ich wieder meine Hüfte nicht mitgenommen.
Ja.
Wobei das damit ja überhaupt immer gar nichts zu tun hat. Ne? Da ist ja einfach, da kommt der Schläger da unten schief an.
Ja, aber da wird ja auch immer unheimlich viel dran gearbeitet. Die Hüfte. Also wenn du dann nicht wirklich die Kombination hast, auch aus erst Hüfte, Schultern und die Arme schön zu senken zum richtigen Zeitpunkt, dann, also wenn du da ein bisschen zu spät kommst mit den Armen runter, dann fliegt das dir alles nach vorne und du kommst so steil von außen an Ball. Und wenn du dann auch sagst, naja, jetzt muss ich mal noch mehr Hüfte machen, dann geht im Prinzip gar nichts mehr. Also dann kannst du eigentlich schon, hast du schon eine riesige Socket-Gefahr auch.
Ne? Weißt du auch, was ich finde, was diese Hüftdrehung, ne? Das sind ja so ein bisschen vielleicht zwei oder drei Sachen. Es ist ja nicht nur, wenn du ausgeholt hast, dass du irgendwie jetzt so versuchst, deinen Unterkörper zu drehen. Sondern du musst ja gleichzeitig auch mal ein bisschen so eine Translation, so eine Verschiebung nach links rüber, also für den Rechtshänder, ne? Du musst ja auch erstmal mit deinem Gewicht wieder links rüberkommen.
Naja, nee, Steffen, die meisten denken doch, der Kopf muss immer über dem Ball bleiben. Also so, und jetzt musst da ganz steif drüber bleiben, nicht?
Ja, jetzt musst du mir mal sagen, wie das geht, wenn du nach rechts ausholst, Schwung holst, Gewicht geht aufs rechte Bein und lässt dabei die Rübe in der Mitte. Da hast du schön so einen Bogen, da stehen die so einen Bogen, das siehst du schon, das tut schon weh, alleine beim Zuschauen, ne?
So ein bisschen. Ja, das Becken schiebt sich rechts raus wegen der Gewichtsverlagerung und die Birne ist überm Ball.
Genau.
So. Sieht gesund aus.
Sieht gesund aus? Also man muss schon ein bisschen nach rechts rüber und dann muss man auch nach links rüber. Und während man nach links rüber geht, dabei geht dann auch die Hüfte ein bisschen mit auf.
Natürlich, aber was ist denn nun richtig? Ich meine, Tiger war wirklich zu seinen Spitzenzeiten, der ist so viel nach rechts geschiftet beim Ausholen, von sich aus gesehen. Ja.
Ja.
Gary Player hat genau das Gegenteil gemacht. Also der hatte schon so ein leichtes Reverse-Pivot, wo er wirklich nach links gekippt ist beim Ausholen. So, was ist denn nun richtig? Aber weder bei beiden war da irgendein Kopf direkt über dem Ball beim Ausholen.
Nee. Ja, also es ist natürlich immer so, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht so hin und her schwankt wie beim Karneval oder sowas, weißt du, ne? Aber ein bisschen gehört da eben dazu, ne?
Natürlich, also im Fachjargon reden wir da von so einer sogenannten Translation, ne? Das Wegbewegen aus der Körpermitte, das ist eine Kombination aus Rotation und Translation. So muss es sein, ne? Sowohl beim Ausholen als auch im Abschwung und im Durchschwung.
Meinst und der Durchschwung ist auch so ein schönes Ding, ne? Also jetzt habe ich nicht durchgeschwungen. Also grundsätzlich kann man ja auch mal eins sagen. Also wenn man den Ball schlecht trifft, ne? Dann fühlt sich der Durchschwung sowieso mal irgendwie schlecht an. Das siehst du auch im Fernsehen auf der Tour, wenn die irgendwie was schlecht hauen, dann lassen die mit der einen Hand den Schläger los, ne? Und haben den nur noch in einer Hand. Also ich frage ja auch immer, was bringt eigentlich der Durchschwung, also die Bewegung nach dem Treffmoment für den Ball? Und dann sagen sie, na Höhe. Oder Länge. Länge und so. Und dann stelle ich die Frage nochmal. Also was passiert jetzt mit dem Ball, wenn er weg ist? Und dann kommt mein Durchschwung, was kann ich dann noch beeinflussen? Aber dann sagen sie immer noch die Höhe und die Länge. Und dann muss man natürlich mal ganz klar sagen, naja, erstmal gar nichts, weil der Ball ist ja schon weg.
Naja, natürlich, der Ball weiß gar nicht, dass du, ob du durchgeschwungen hast oder was ist überhaupt der Durchschwung für die Leute. Also die Pille ist weg, ob du da durchschwingst, ist ja genauso wie, oh, jetzt habe ich die Balance wieder verloren.
Ja, das stimmt auch, wenn du nach dem Schlag umfällst, ne? Ja, also wenn der Tiger früher einen rausgeknallt hat dann oder so, die Jungs, guck dir mal die Long Drive Champions an, ne? Ja,
klar, natürlich.
Hier Martin Borgmeier, schön gewonnen, Weltmeister, ne?
Ja.
Die fallen ja fast um danach, weil da so viel Power drin ist.
Ja, na, denen sagst du natürlich nicht, du pass mal auf, Martin, also so jetzt nicht, dass die hier fast umkippst danach, ne?
Nee, die müssen sagen, bretter mal noch härter rein, dann fällst du eben um.
So, ja, also ja, ist das egal. Der Ball ist auch da weg. Weißt du? Und es interessiert nicht. Und wenn ich so einen kleinen Balanceverlust habe nach dem Schlag, nach dem Treffmoment, so what? Warum? Es ist doch
egal. Da kannst du übrigens gut ableiten, wenn wir mal zu Leuten kommen, die Kinder haben, ja? Oder ein guter Übergang zum Kindergolf. Für Kinder ist ja das Allerwichtigste, daneben, dass sie Spaß haben, ist, dass die diese Murmel weit rauskloppen können. Eine volles Rohr, volle Kanne, so weit schlagen, wie es überhaupt nur irgendwie geht. Und dann kommen die Eltern und sagen, mach mal nicht so wild, mach mal ein bisschen langsamer, mach mal ein bisschen ruhiger und so, ne? Du fällst ja um Kontrolle, das ist ja total falsch. Wenn du den Kindern im Anfangsstadium, quasi in der Lernphase dieser Bewegung, ja, die Power nimmst und sagst, mach mal nicht so doll, dann verlieren die das, dann können die das später nie wieder lernen.
Ja, naja, natürlich. Also gerade in dem Alter von, weiß ich nicht, 6, 7 bis zur Pubertät, ne? Also bis 12, 13 Jahre, da lernen die ja koordinativ am meisten. Attacke, Vollgas auf den Ball.
Volle Möhre. Alles.
Ja, aber das ist halt wieder Thema Vollgas. Das ist doch, das hören wir doch auch ganz oft, Steffen, Golf hat nichts mit Kraft zu tun.
Ja, ist auch so. Also
das ist, sorry, das ist ja für mich der mit größte Schwachsinn überhaupt.
Weil, weißt du, nämlich soll ich dir mal was sagen, was das beste Gegenargument dafür ist, ne? Golf, sage ich immer ganz gerne, da kann man ja auch streiten drüber, aber für mich ist ja Golf nicht so sehr eine Ballsportart, ne? Sondern für mich ist ja Golf eine Schlagsportart.
Ja, natürlich.
So, und du musst ja irgendeinen Gegenstand wegschlagen. Da weißt du, also Ballsportart, Tennis, kommt der auf dich zu, hin und her, bam, 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 Fußball, was auch immer, ne? Mhm. Aber beim Golfen musst du den ja wegschlagen. Und den kannst du ja nur wegschlagen, so, oder gut spielen, wenn du überhaupt erstmal weit schlagen kannst. Ja, und da ist doch Schlag, in dem Wort Schlag ist doch auch schon quasi diese ganze Begrifflichkeit wie Power und Kraft mit drin, oder?
Ja, natürlich. Also hat extrem was mit Schnellkraft zu tun und du kannst ja auch, weißt du, du kannst den besten, technisch saubersten, feinsten Golfschwung haben und wenn du dann mit 40 Meilen auf den Ball schlägst, da kommt halt nichts bei raus. Also da hast du zwar einen schönen geraden Ball, aber dann brauchst du halt auch deine 6, 7 Schläge, bis du ein paar 5 am Grün vorne angekommen bist.
Genau.
Also Länge ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und bumm, und Länge bezieht sich nun mal unter anderem auf die Wichtigkeit der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und da musst du raufhauen, da musst du Kette geben.
Natürlich gibt es ja auch die Freaks, die nichts anderes im Kopf haben und an jedem Abschlag denken, sie spielen eine Long-Drive-Weltmeisterschaft, ne? Mhm. Und die brettern nur volles Rohr. Also es ist natürlich nicht jeder Schlag wird gebrettert, das ist ja auch klar, ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist das ja eine Sache, die du entwickeln musst, dass du überhaupt in der Lage bist, da richtig Gas zu geben, ne?
Ja, natürlich. Es ist alles ein Lernprozess, klar. Aber da gibt es ja auch dieses, naja, wenn ich jetzt umso schneller ich aushole, umso langsamer ich aushole, umso schneller kann ich abschwingen. Also das stimmt jetzt übrigens muskulär auch nicht wirklich, ne? Also da machen wir wieder den Spagat oder den Blick rüber zu den Long Drive Weltmeisterschaften. Also da ist nichts mit, ich hole mal in Zeitlupe aus.
Also das hat übrigens mal einer gesagt, du kannst nur schnell unten schwingen, wenn du auch schnell ausholst.
Mhm, ja.
Na,
also das ist vielleicht eine schöne Rhythmusübung, das hat aber dann nichts mit weit schlagen zu tun, wenn du mal ein bisschen langsamer ausholst, aber da ist schon Attacke. Also guck dir die viele, viele Torspieler an, die da sehr, sehr schnell unterwegs sind. Gut, so Matsuyama, der ist dann vielleicht so ein Sonderfall
ja,
mit seiner
ja,
halben Stunde Pause ja, oben, die er ja, dann macht, nicht? Aber die sind schon alle auch in der Ausholbewegung sehr, sehr schnell unterwegs.
Und weißt du, was die auch alle machen? Mhm. Die heben alle den linken Fuß mit hoch.
Nee, der soll doch immer unten bleiben.
Ach so, der soll ja immer unten bleiben.
Ja, die linke Ferse bleibt immer unten, Steffen. Schön kleben am Boden.
Verstehe ich überhaupt nicht, warum.
Nein.
Also früher haben die alle so ein bisschen gespielt, links, hoch, rechts, runter. Also eins ist doch klar, solange du da nicht anfängst zu wackeln und so, ja. Oder es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sehr steif sind, die sich nicht so gut bewegen können.
Ja.
Die können doch unterstützend zu ihrer Drehung den Fuß ein bisschen mitdrehen beim Ausholen? Ein bisschen mit hochnehmen oder meinst du nicht?
Naja, ich meine, das beste Beispiel ist für Matthew Wolff.
Ja.
Ja, also das ist doch das beste Beispiel. Also was machen die denn? Also die probieren doch Folgendes. Wenn die in der Ausholbewegung sind, dann probieren sie, ihr linkes Knie verhältnismäßig weit nach vorne zu bekommen. Okay?
Ja.
Okay? Also richtig schön nach vorne. Und das unterstützen sie oftmals mit der Ferse hoch. So, was bringt das? Du kannst viel mehr auch in der Hüftdrehung aufladen.
Und wenn du in der Hüftdrehung mehr aufladen kannst, was kriegst du dann auch noch mehr mit obenrum?
Naja, natürlich mit viel mehr Schulterdrehung.
Naja, klar.
So, das heißt, also die wollen untenrum wie obenrum, wollen die richtig aufladen, dann kommt die linke Ferse hoch, das Knie geht nach vorne. Das ist immer ein super Selbstversuch, wenn man mal so mit beiden Füßen am Boden klebt und man rotiert und dann lässt man die Ferse unten und dann machst du das Gegenteil, du machst die Ferse mal hoch. Was meinst du, was da richtig möglich ist? Ja. Und genauso ist es ja, es ist ja genauso dieser sogenannte X-Faktor. Ja, also Hüfte macht nichts und obenrum wird gedreht. Ja, weil dann kann Energie aufladen, allem drum und dran. Stell dich mal aufrecht hin, okay, und probier mal ohne Hüftdrehung die Schultern zu drehen.
Ja, das ist ja das Problem. Dann kommen ja die Lendenwirbelsäule, die greift ja da unten. Die ist ja erstmal der Teil der Wirbelsäule, der die Drehung der Hüfte verhindern soll. Also da bist du ja sowieso dann erstmal steif. Du kommst ja nur in den Brustwirbelsäulenbereich rum.
Richtig.
Und unten machst dann alles fest, ne?
Ja.
Und das ist ja so unfassbar ungesund. Für die Lendenwirbelsäule, ne? Und eine der vier häufigsten Verletzungsteile beim Golfschwung ist eben einer davon, ist eben die Lendenwirbelsäule, ja?
Ja.
Ja, weil viele auch immer sagen, unten nicht so viel, oben schön viel und dann hast du schön Feuer und so und nach anderthalb Jahren können sie dann zum Arzt gehen.
So ist es. Also die linke Ferse kann gerne mit nach oben kommen, spricht überhaupt nichts dagegen.
Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Solange du dich nicht irgendwie wie so, als wenn du im Fahrstuhl drin bist, nach oben schiebst eine Etage und dann wieder runter und hin und her, rechts, links, wenn das alles zu viel wird, weißt du?
Ja.
Dann kannst du ja vielleicht mal ein bisschen aufpassen.
Ja, auf der anderen Seite, ich habe das jetzt auch schon ganz oft bewusst mit Menschen gemacht, die wirklich ein bisschen älter sind, die wirklich nicht mehr so beweglich sind.
Na klar.
Da kannst du doch noch so viel rausholen.
Na klar.
Ja, also dann sind die überhaupt mal ein bisschen in der Lage, wieder sich zu bewegen, ein bisschen zu drehen, die Arme ein bisschen zu heben. Ja, kommen dann auch technisch in bessere Positionen, wenn sie ein bisschen mehr gedreht haben. Ja, und dann ist doch denen da wunderbar bei geholfen. Und dann gucken die natürlich immer doof und sagen, wie ist die linke Ferse hoch? Ich sage, mach doch mal hoch, guck mal, was da unten rum passiert. Sagt er, ja, stimmt, super, mega.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn jetzt noch der linke Arm richtig gerade bleibt, dann haben wir es eh geschafft, ne?
Ja, also sowieso. Also sind wir, also dieser linke oder überhaupt die Ellenbogen, ne? Das ist ja Chicken Wing, linken Arm gerade oder Arme angezogen, was auch immer, ne? Weißt du eigentlich, was die häufigste Golfverletzung ist bei Menschen? Weißt du, oder? Soll ich dir sagen?
Golferellbogen.
Ellenbogen? Mhm. Na klar. Ellbogen, Schulter, Lendenwirbelsäule, Handgelenke. Ne? Mhm. So. Mhm. So, ja, das hat natürlich, der Ellbogenschmerz kommt natürlich schon mal durch so ein bisschen eine schlechte Griffhaltung. Mhm. Ne? Damit fängt es ja schon mal an, wenn ich, aber auch diese Idee, ich muss den so unfassbar steif machen, diesen Arm.
Mhm.
Also, musste mal machen.
Naja, also. es ist ja so, du kannst es ja auch austesten oder ich demonstriere das ja auch immer auf eine ganz simple Art und Weise. Weil du bist in deiner Ansprechposition, in deinem Setup. So, und jetzt wollen wir doch was. Wir wollen doch, dass die Arme hängen. Richtig?
Ja, die hängen ja runter,
oder?
Genau. So.
Genau, die sollen also richtig schön senkrecht runterhängen. So. Und jetzt sage ich so, jetzt.
Und jetzt auch, weißt du was übrigens, ne? Weißt du übrigens, Entschuldigung, aber es ist ja, guck mal, du sollst ja eine relativ gute, stabile, gut durchbalancierte Haltung deines Körpers haben, ne? Gutes Setup und die Arme gerade, aber nicht voll unter Hochspannung runter. Mhm. Und das machen ja die meisten auch falsch. Die stehen irgendwie völlig luschig da, und haben sich in den Armen sowas von versteift. Ich glaube, damit wollen sie dann schon das unterstützen, dass das alles so schön steif bleibt, ne, oder?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch eine unangenehme Ansprechposition, also da wirklich voll durchgestreckt, Schultern hochgezogen, ne, schön Hintern raus, Hohlkreuz musst du haben, Steffen, Hohlkreuz.
Hohlkreuz ist auch Wahnsinn.
Ja, Weltklasse. Nein, also die Bewegung ist ja schon so komplex oder eine der koordinativ anspruchsvollsten Bewegungen in der Sportwelt, ne? Und so mit Streckung, Verkrampfung, das kann nichts werden. Also ich kehre nochmal zurück zu diesem kleinen Tester in der Ansprechposition. Du willst ja deine Arme hängen lassen, egal welchen Schläger du jetzt in der Hand hast. Und jetzt zeige ich den Schülern, ich sage so, und jetzt strecke ich mal meinen linken Arm richtig durch. Ne, also von so leicht gebeugt entspannt zu gestreckt.
Mhm.
Und dann wandert das Griffende einfach mal 2-3 Zentimeter tiefer runter Richtung Boden.
Ja.
Also das heißt, wenn du jetzt in der Ansprechposition die Ellbogen entspannt hast, okay? Nee, jetzt nicht gebeugt wie so ein Wahnsinniger, sondern einfach entspannt.
Ja, klar. Ja, genau.
So, und jetzt streckst du während der Außerbewegung und bringst diesen extrem gestreckten Arm dann an den Ball. Dann hackst du einen Schläger am Boden. Dann hackst du den in den Boden.
Oder weißt du, was auch passiert? Da ist so viel Feuer in dem Arm drin, ne? Und in den Ellenbogen und in den im Oberarm, in allen Muskeln, allen Bändern, alles ist unter Vollzug, ne? Und diesen Vollzug, den kannst du gar nicht halten. Das löst sich irgendwann auf. Und dann ist das, musst du dir vorstellen, wie so ein Gummi, wenn du so ein Gummi runterziehst, ne?
Ja.
Und dann wirst du es auf einmal loslassen, dann knallt es nach oben hoch, ne?
Ja.
So. Und das passiert mit dem Arm. Das ist auch ein ganz häufiger Grund, warum die Leute den Ball toppen, ja? Weil sie einfach viel zu steife Arme, Schulterbereiche da oben haben. Und jetzt, pass auf, jetzt toppen sie den. Und was machen sie? Die gehen weiter runter mit dem Oberkörper. Ne, weil der Mensch ist ja nicht doof. Ne? Der sagt ja, wenn ich den Ball zu hoch treffe, muss ich weiter runter.
Ja, das ist richtig. Und dann kommt ja die nächste Kette. Also, also viele tauchen ja ab. Und wenn sie dann die Arme strecken, dann würden sie den Schläger einen halben Meter vorher im Boden rammen, vorm Ball. Und dann ziehen sie erst recht die Ellbogen an. Das ist ja so die alles super Kompensationen in dem Sinne.
Ne? Ja, klar.
Aber du hast natürlich auch gerade noch mal so ein schönes Ding gesagt, was ich ja auch immer so oft höre. Wenn du dann so runterziehst, was hast du ja gesagt? Runterziehst von was?
Naja, so ein Gummi, ne?
Du hast ein Gummi, genau.
Ne? So,
ja. Genau. Ja, noch geiler finde ich ja, du musst ja dann immer am Glockenseil ziehen.
Das ist auch so ein Ding, ne? Am Glockenseil ziehen. Damit meint man doch eigentlich, dass man irgendwie die Handgelenke ein bisschen länger hält, oder? Was meinst du?
Ja, das ist also das, was die Leute immer denken, dass sie dann, wenn sie dann, sie wollen den Winkel länger halten, so, also zwischen Unterarm und Schläger quasi.
Ja, ja,
die wollen dann quasi, der linke Arm ist im Abschwung, wenn du aus der Frontalen guckst, so meinetwegen auf 8 Uhr Position, ne? Und dann hast du immer noch einen rechten Winkel zwischen Unterarm und Schläger. Und das unterstützt das natürlich, wenn du am Glockenseil ziehst. Also das ist auch für mich so ein absoluter Wahnsinn, so einen Gedanken zu haben, beziehungsweise dazu ziehen, weil zu 99,9%, wenn du das machst, ja, hast du vielleicht ein bisschen mehr Winkel. Okay, kann jetzt durch Glück funktionieren, aber der Schläger wird so steil.
Ja, den kannst du ja, genau. Ja.
Der wird so steil, der kommt so over the top durch dieses Ziehen. Und das ist ein völliger Quatsch, da am Glockenseil rumzuziehen und was weiß ich was alle zu machen. In meinen Augen ist es wirklich so, wenn du dann wirklich ein bisschen später schlagen möchtest, also die Hände ein bisschen mehr vor dem Ball haben möchtest. Übrigens kannst du auch viel zu weit die Hände vor dem Ball haben durch sowas.
Ja, ja, genau.
Ne, also dann quetschst du den Ball, so nennen wir das, und dann ist die Kelle ist so offen. Und der Ball geht so, feuert so weit nach rechts, weil du dann einfach schon die Hände zu weit vor dem Ball hast, ne? Also alles, was mit dem Eisen 7 über 5 Grad Hände vor dem Ball ist gequetscht.
Auf jeden Fall.
Ja, und 3 Grad mit dem Hybrid-Fairbeiholz. Und wenn du selbst 1 Grad beim Driver die Hände vor dem Ball, reicht schon, dass der nach rechts geht. Ja, also das ist, weiß ich nicht, immer dieses.
Ja, aber weißt du was, Flo?
Was?
Wenn du dann so steil da reinkommst, ne? Und dann kommst du gar nicht mehr richtig hinterher, ja? Und dann geht der Ball rechts raus, sagen wir mal, ja? Das musst du dann retten durch ein richtig gutes, starkes Überrollen der Handgelenke im Treffmoment.
Yes!
Also, weißt du, so richtig rumschlänzen das Teil noch, um den noch zu holen.
Ja, na, den Release, ne?
Das ist ja auch ein Wahnsinn.
Release heißt ja freigeben.
Genau.
Also ich würde sagen, es sind eher so, die Unterarme würden rotieren, ne? So mit den Händen so. Also rechts muss links voll überholen. Also die Leute, die das bewusst machen, die haben mit Abstand den größten Blumenstrauß, was die Steuerung betrifft, ihrer Bälle.
Was ist denn ein Blumenstrauß?
Naja, wenn du dir 20 Bälle nimmst, die schlägst du.
Ja.
Wenn dir einer 30 rechts, 40 links, gerade, rechts, links, gerade, so, wenn du dir dann das Trefferbild anguckst, hast du
einen
Blumenstrauß.
Ja, schon klar.
So, das ist nicht kontrollierbar.
Na, es geht ja auch darum, es geht ja auch um Schlagflächenkontrolle, ne? Einer der Richtig. Größten und wichtigsten Faktoren eben, um auf der Bahn zu bleiben, ne? Weil, ich meine, geht ja nur darum, spiel den Ball so, dass du danach nicht suchen musst, ne? Und dann machst du das weiter, ne? Also musst du ja irgendwie gerade bleiben. Und wenn du da jetzt rumschlackerst mit deinen Händen wie verrückt und rumdrehst, und dann, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, der muss ja in einer 4000stel Sekunde muss der ja passen. Ja, wann willst du denn das treffen?
Nein, es ist Glück und Zufall. Also
ja, das ist doch wie, hast du letzte Woche zu mir gesagt, wenn der kerzengerade genau darauf geht, wie hast du das beschrieben? Was ist das dann ein?
Also wenn der Ball kerzengerade, ja?
Ja, kerzengerade raus.
Mega Kontakt, Mittigkeit, auf den Schläger, Sweet Spot getroffen, ne?
Voll rauf und fliegt genau über der Fahne, genau da, schnurgerade.
Das ist ein Wunder.
Ja, genau, das ist ein Wunder, ja.
Ja, das hört sich jetzt gemein an, aber das ist einfach ein Wunder. Das ist einmal im Jahr wie Weihnachten. Also nein, also da bin ich bei dir. Du kannst das in der Kürze der Zeit bei 4000 Sekunden kannst du das nicht steuern, kannst du das nicht ansatzweise kontrollieren, eine Schlagfläche square an den Ball zu bekommen. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Ja. Ich meine, auch das ist wieder leicht gesagt. Guck mal, jetzt sagt Dieter zu Erna, hey, guck mal, jetzt slice, alles rechts, rechts, rechts. Jetzt musst du mal überrollen. Ja, jetzt musst du mal hier richtig weich werden in den Handgelenken und allem drum und dran. So, und dann macht die das vielleicht auch noch und dann hat die auf einmal so eine flachen Quickhooks links, weil die Kelle einfach mal mit 20 Grad geschlossen an den Ball kommt. Ne? Und dann kommt dann, naja, macht nichts, das brauchen wir aber erstmal, um dann bald wieder gerade zu sein.
Der Fehler liegt ja woanders, der passiert ja früher.
Genau.
So, und das ist ja nicht, und du kannst ja nicht, wenn du so schief da reinkommst und so viel arbeiten musst, um die Kelle wieder gerade zu kriegen, da ist ja vorher schon ganz viel falsch. Darum muss man, und das ist ja der Unterschied eben zum Golflehrer und zu den Hobbygolfern, die Tipps untereinander geben, sondern wir fangen ja viel, viel früher mit der Analyse der Kette an. Ja, natürlich ist die Kelle offen. Natürlich kannst du dem sagen, die ist offen. Natürlich, ja, darum ist der Ball vielleicht nach rechts gegangen. Aber warum denn? Ja, weil die Hände in dem Punkt so offen waren. Ja, aber warum sind sie denn offen? So, verstehst du? Es geht doch immer zurück und zurück und zurück und zurück und zurück. Ist halt nicht einfach, diese Selbstanalyse, ne?
Nein, ist es ja auch nicht. Also, wir sind ja beide totale Verfechter eines guten, schönen, natürlichen Golfgriffs. Ja?
Ja.
Ja, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich.
Für mich ja der wichtigste.
Genau.
Also mich ist das, es geht nichts ohne gute Griffstruktur. Keine Chance. Genau.
So, und wenn du dann auch noch eine gute Struktur hast, was dein linkes Handgelenk betrifft, in der Ausfallbewegung, also auch im Abschwung, ja, und dann hast du die Hände so ein bisschen leicht vor dem Ball, dann hast du ein gerades linkes Handgelenk zum Ziel und dann hast du auch eine gerade Schlagfläche. Punkt. Also da muss ich nicht rumzwirbeln wie so ein Wahnsinniger, um dann irgendwie den Schläger freizugeben.
Also, weißt du, es gibt da diese drei schönen Sprüche, ne? Wer nicht putten kann, kann nicht scoren. Wer nicht driven kann, kann nicht Golf spielen.
Richtig.
Und wer keine Schlagflächenkontrolle hat, der kann sowieso gleich zu Hause bleiben.
Ja.
Ja, das ist hart, ne?
Ja, das ist hart, ja, aber das ist halt, du stehst dann halt, also wenn du das wirklich nochmal das mit diesem Release und Freigeben oder wie auch immer wir es nennen mögen, dann stehst du auf dem Platz und sagst, okay, das Ding kann gerade gehen, rechts gehen, links gehen, richtig rechts, richtig links. Also du eigentlich weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst.
Oh ja, klar.
Ich finde, allerdings muss man ganz ehrlich sagen, also wenn es gibt eine Ausnahme, wo ich das wirklich mal mache.
Sag mal.
Wenn ich einen ganz, wirklich ganz, 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 ganz alten Menschen habe. Also, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausholen können.
Also, ich habe meine älteste Schülerin ist 93.
Super.
Und die spielt richtig schönes Golf. Und da machen wir natürlich all das, was wir vorhin so beschrieben haben, ne? Da nehmen wir den Fuß hoch, die dreht sich mit allem mit, die hat Gummiarme, die hat Gummihandgelenke, die flattert da unten rum und durch, ne? Ja. So kann sie noch ein bisschen Länge generieren. Also, und die schlägt ihr Holz 5 von der Bahn, naja, 60 Meter im Flug.
Na, ist doch
also mit 93, dann kommt noch ein bisschen Roll rein. Das ist doch super.
Ist doch sensationell.
Na,
also. Ja, aber ist geil, wenn ich habe ja auch ganz viele alte Schüler, wenn die dann natürlich immer sagen, ja, wieso fliegt denn der so kurz im Gegensatz zu früher?
Ja.
Ja. Und also ganz, ich bin da ganz oft auch dabei, oder ich habe auch einen lieber netter Freund von mir, der hatte ein tolles Handicap einstellig, der hatte dann wirklich einen Schlaganfall und der musste das Spiel quasi ja neu erlernen. Ne? Und dann sage ich,
oh, ja, ja, klar.
Weißt du, ob das Ding jetzt 10 Meter kürzer ist als vor 5 Jahren, das interessiert doch nicht. Sei da froh, dass du auf dem Platz stehen kannst.
Ja, das musst du den Männern dann auch sagen. Die müssen dann
ihre
dem musst du dann die Golftasche auch umstrukturieren. Die haben ja dann irgendwie nur 2 oder 3 Hölzer und den Rest Eisen. Na, dann musst du es halt umdrehen. Dann bauen sie halt 5, 6 Hölzer und ein paar Hybridschläger, weniger Eisen.
Ja.
Und dann können sie auch mal wieder ein bisschen mehr Länge kriegen. Ja. Ich hatte doch diesen einen, der zu mir mal gekommen ist, der den Ball wirklich echt kurz schlagen kann. Also der kriegt das Eisen 7 nicht über 50 Meter Flug. Ja, keine Chance. Kannst machen, was du willst. Und der hat doch zu mir gesagt, Bernhard Langer ist genauso alt wie ich, sagt er. Warum schlägt der den Drive 220 Meter? Ne? So, weißt du? Habe ich schon mal erzählt. Kannst dich erinnern, ne? So. Ja, was willst du denn mit so einem Vergleich? Der bringt doch nichts. Also, ich meine, Nadal macht auch einen härteren Aufschlag als ich. Oder so. Also da kann ich da jetzt mich nicht mit dem vergleichen.
Nee.
Also,
vergleichen ist sowieso immer ganz gefährlich oder auch nachahmen, imitieren oder sowas, ne? Finde ich auch immer.
Ja.
Ganz schwierig. Eine Nummer habe ich noch, Steffen.
Ja, sag mal, was fällt dir ein?
Na, ich finde, was auch immer mehr wird, ist so dieses, wenn du so die Leute fragst, naja, woran hast du gearbeitet so in den letzten Wochen und wann war der letzte Unterricht und wie auch immer. Ja, Schlägersteiler wegnehmen. Ja, also, ne, also bloß nicht den Schläger zu flach wegnehmen, sondern immer schön den Schlägersteiler wegnehmen, meinetwegen, dass du mit 9 Uhr Ausholposition Schläger in einer Linie parallel mit den Händen zur Ballziellinie ist, ne? Oder sogar noch Hände nach innen, Schläger nach vorne. Und das kann ja für den einen oder anderen immer ganz gut sein, aber ich finde, das ist immer nicht so ein generelles Ding, was nun unbedingt jeder machen muss. Oder? Also im kurzen Spiel, ja, vielleicht, okay, wenn du da hast du schon ein Problem, wenn du eine kleine Bewegung machst und der Schläger wird irgendwie zu flach nach innen weggenommen.
Ja.
Aber so immer steil. Also was macht denn was sorgt denn dafür, wenn ein Schläger steiler weggenommen wird?
Na, der wird oben flach.
Genau.
Also weil der nämlich durch dieses gerade nach vorne hoch wegnehmen, dann hängt der Schlägerkopf irgendwo dann oben nach hinten runter.
Genau. Ja, weil du hast ja auch oftmals diesen Zusammenhang, naja, ich nehme den Schläger steiler weg, weil ich will jetzt ein bisschen mehr von innen kommen. Weißt du? Und das ist genau das Gegenteil. Also wie du total richtig sagst, du nimmst einen Schläger steiler weg, du kannst ihn oben dementsprechend flacher haben oder ihn mehr legen, wie auch immer, okay? Und wenn du dann natürlich einen Schläger hast, der oben mehr gelegt ist, der wird ja nicht flacher dadurch reinkommen, sondern im Gegenteil.
Nee, der fällt dann wieder vorne rüber und dann kommst du noch mehr von außen rein. Darum eben dieses, also ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand besser von innen oder neutraler an den Ball kommt, wenn er steiler nach außen ausholt.
Nee, ich auch nicht.
Nee. Also das ist für mich eine Trainingstechnik-Theorie, die finde ich derartig unterirdisch. Es führt zu gar nichts.
Ja. Also, machen wir doch mal das Gegenteil. Also du hast so einen ganz altmodischen Hooker oder im Fachjargon nennen wir es halt eben einen Hooker, brauchen wir uns nicht merken, den Begriff, ja. Aber da ist ein Schläger flach weggenommen, nach innen. So, und der ist oben mit einem steil gekreuzten Schläger und kommt danach wieder flach von innen rein. So, also das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, richtig? Aber so ist es. Also, wenn jetzt jemand weniger steil von außen kommen möchte, ja, oder mehr von innen reinkommen möchte, weil er nun sagt, er muss nun nach 25 Jahren Fade, Slice, wie auch immer, nun unbedingt einen Draw spielen, weil er der Meinung ist, er macht dadurch deutlich weniger Golfschläge auf einer Golfrunde. Ne? Es geht nichts übers, macht's nicht übers Takeaway, es sind andere Dinge, ehrlich. Also zumindest nicht probieren, steiler extra wegzunehmen. Der Schläger wird flacher und du kommst teilweise sogar noch steiler als vorher von.
Ja.
Aber das ist auch immer dieses, weißt du, dieses Draw, ich kann das auch gar nicht mehr hören. Draw, muss von innen, Ballboden, ne?
Also ich finde auch, also es widerspricht sich mir so ein bisschen, ja, warum man nur besser werden kann, wenn man Draw schlagen kann. Das ist für mich so ein Quatsch. Wir reden nicht davon, dass jemand einen 180 Meter Slice jedes Mal rechts raushaut. Das ist klar. Aber ich meine, die ganzen guten Jungs, die ganz viele Tourspieler hauen irgendwelche Cuts vom Tee, ne? Ja. Kleine Fades, Keimer haut einen kleinen Cut, Montgomery hat 6 Jahre, weiß ich, die European Tour gewonnen als Slicer. Mhm. Ja. Es ist überhaupt gar nicht meiner Meinung nach erstrebenswert, dass man unbedingt einen Draw können muss.
Nein, also sei dahingestellt, ob ich dadurch weniger Golfschläge mache. Also ja, ich bin natürlich, nochmal, ich wiederhole es, was du auch gerade gesagt hast mit diesem, natürlich, wenn du 50 Meter rechts liegst, hast du ein Problem, da musst du ran. Ja, aber da musst du halt auch unterscheiden, ob es die Schlagfläche ist oder die Schwungbahn ist, wie auch immer.
Ja. Oder wenn der extrem kurz ist und dadurch extreme Länge verliert oder sowas, wenn er da so von außen reinschnippelt. Kann ja auch sein, so, dann kann man das ja ein bisschen, aber da muss ja nicht unbedingt der Draw die Abhilfe sein, dann kann man ja schon ein bisschen dagegen wirken, ne?
Nee, aber es ging ja jetzt auch in dem Moment, geht es ja auch darum, dass immer wieder der Draw.
Genau.
Das weiß ich nicht.
Nee, weiß ich auch nicht.
Also, was soll ich, einer, der einen Fade haut und eine super kleine Streuung hat und haut die Dinger ins Ziel? So, was ist denn Tigers Sicherheitsdrive? Tigers Sicherheitsdrive, ja. Steffen, ist ein Monster-Pulsleis.
Auf jeden Fall.
Ist ein Monster-Pulsleis, den er flach auftieht und nach links ausgerichtet und schmettert den von außen rein. Warum? Weil er natürlich in dem Moment sagt, es geht mir null um Schönheit des Golf oder des Fluges, des Balles. Sondern es geht mir nur ums Ergebnis, weil das ist eine Bewegung, die kann ich verhältnismäßig einfach wiederholen und ich bringe die Pille auf die Bahn. Punkt.
Ja, genau.
Klar kannst du sagen, der schwingt schneller, hat dadurch vielleicht nicht so einen Längenverlust. Aber ey, warum macht er das denn? Weil es für ihn einfacher ist.
Weißt du? Ja, klar. Es gibt einfach einen Schlag, den jeder Golfspieler, egal mit welchem Schläger es ist, ja, oder welche Kurve, welche Höhe, flach, hoch, was auch immer, es gibt irgendeinen Schlag, mit welchem Schläger auch immer, ja, den jeder irgendwo in seinem Repertoire, den er am besten kann. Mhm. Verstehst du? Und wenn das eine flache 8 ist oder ein geslicedes Hybrid 5 oder ein hohes Eisen 7 oder sowas, irgendeinen Schlag haben die alle drauf. Und den muss man dann auch benutzen, wenn es mal eng wird oder wenn man den ins Spiel bringen muss oder sowas.
Ja klar, den musst du abrufen können, na klar, logisch.
Aber warum denn nicht, wenn dein sicherster Schlag ein Slice rein in die Bahn ist, irgendwo, na, dann spielst du den. Du spielst ja deswegen jetzt nicht Handicap 48, nur weil du so einen Ball hauen kannst, weil der eine Slice-Kurve macht.
Quatsch, nein.
Ja, totaler Quatsch. Ja. Übrigens, also auf Mallorca da haben wir 2x 10. Plätze gerade. Alex Knappe, ne? Irgendwie 10. Nick Bachem. Das ist natürlich wieder super. Grand Final Challenge Tour. Das ist übrigens ganz schön zu sehen. Da kommen wieder neue Deutsche auf die European Tour.
Ja,
und super. Na, unser Freund Philipp Meo spielt Qualifying School gerade, Second Stage, auch vorne dabei. Erste 5, glaube ich. Wir drücken die Daumen.
Total.
Und jetzt lassen wir den Sonntag ausklingen und quatschen das nächste Mal über andere schöne Sachen beim Golfen, oder?
So machen wir's, Steffen. Wünsch dir was.
Mach's gut, Flo.
Mach's tschüss. Gut. Ciao, ciao.
So, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.